Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht finden wir ja heute eine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute eine finden in Ausgabe 72 von Viele Wege führen nach Om.
Ja, das hoffe ich auch mal, weil sonst sind diese Sendungen ja ein bisschen witzlos, ohne Antworten, so viele Fragen. Aber eigentlich wollten wir heute Antworten von der Sektenexpertin Esther Gebhardt haben zum Thema Sekten. Jetzt haben wir allerdings nach diesem furchtbaren Amoklauf in Hamburg letzte Woche uns entschlossen, die Episode noch ein bisschen nach hinten zu schieben, weil wir fanden das jetzt doch ein bisschen pietäts- und respektlos den Opfern gegenüber, eine Stunde lang kritisch unter anderem eben auch über die Zeugen Jehovas zu sprechen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, auch wenn die Kritik an der Organisation sicherlich berechtigt ist, wollen wir jetzt das nicht jetzt heute schon machen, also eine Woche nach der Tat. Und deswegen haben wir ein bisschen umdisponiert, aber wir holen das nach. Und am 31. März wird dann die erste Episode von unserem Zweiteiler mit der Esther Gebhardt online gehen. Ja, und wir wollten jetzt aber auch nicht gleich die zweite Folge nach unserer langen Pause euch unser Versprechen quasi brechen, nämlich dass wir jetzt alle zwei Wochen eine neue Folge online stellen. Also haben wir jetzt überlegt, was machen wir denn? Und dann habe ich plötzlich die Idee gehabt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute sitzt quasi neben mir, nämlich unsere Gästin, unser Gast des heutigen Tages ist nämlich niemand anders als meine Ehefrau, die Andrea Lötscher.
Hallo.
Ja, hallo Andrea.
Herzlich willkommen. Hallo. So, und jetzt werden vielleicht einige Leute fragen, okay, ist es jetzt schon so weit gekommen, jetzt müsst ihr euch schon mit euren Frauen hier öffentlich unterhalten, wollen wir Eheberatung? Nein, es geht darum, dass meine Frau ja eine Filmemacherin ist. Da wird sie jetzt gleich einiges drüber erzählen. Und sie hat ein neues Projekt, von dem sie erzählen will. Und das passte jetzt so gut, dass wir gedacht haben, naja, in allem Schlechten ist halt auch was Gutes. Und das ist schon mal super. Darüber reden wir auf jeden Fall heute. Und dann haben wir noch überlegt, dass wir, nachdem die Andrea dann wieder gegangen ist, noch ein bisschen über Everything, Everywhere, All at Once sprechen. Ein Film.
Der große Abräumer bei dem diesjährigen Oscar, ganz frisch bei der Oscarverleihung.
Ja. Genau, gestern, also wir nehmen das jetzt heute am Montag auf und gestern war die Academy Awards und tatsächlich habe ich den Film erst am Samstag gesehen, also I'm very late to the party und ja, da gibt es viel zu erzählen und viel zu analysieren, was glaube ich auch hier für unsere Hörer vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Also wir hoffen mal, dass das eine trotzdem spannende Folge wird. Ich bin mir da ganz sicher, denn zumindest, was meine Frau zu erzählen hat, ist spannend. Und ob das spannend ist, was wir nachher erzählen, das sehen wir dann. Ja gut, also erstmal nochmal herzlich willkommen, liebe Andrea.
Ja, danke, dass ich hier so spontan dazukommen durfte.
Ja, danke, dass du so spontan dazugekommen bist. Vielleicht als allererstes stellst du dich mal unseren Hörern und Hörerinnen vor. Die haben sicherlich in den letzten Jahren immer mal wieder deinen Namen gehört. Und ich glaube, ich habe auch schon mal erwähnt, dass du Filme machst. Aber was du genau machst und ja, wie du deine ganze Karriere war, das kannst du vielleicht am besten selber erzählen. Und dann kommen wir nachher auch zu deinem aktuellen Projekt.
Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich heiße Andrea Lötscher und ich bin Ethnologin. Ich habe in Münster Ethnologie studiert und meine Magisterarbeit über ein Heilungsritual in Sri Lanka geschrieben. Das war super spannend, es war allerdings eine reine Literaturarbeit und ich habe darin aufgezeigt, dass der Mensch gesund wird, wenn in einem Ritual alle Beziehungen wiederhergestellt werden. Die Beziehung zur Gemeinschaft, aber auch zum Kosmos. Und das fand ich damals super spannend, haben aber genau irgendwie 5 Leute gelesen, diese Arbeit. Es war noch irgendwie, bevor man das irgendwie so veröffentlichen konnte im Internet und so. Und genau, und dann habe ich damals mit Roland im Sommer eine Tour nach Amerika gemacht und wir haben so verrückte Outsider-Artists besucht. Mhm. Und wir haben eine Kamera dabei gehabt, unglaublich viel Tonequipment. Und wir haben festgestellt, es ist total großartig, wenn man eine Kamera hat, darf man alle Menschen alles fragen und die erzählen einem sogar noch was dazu. Das war auch noch, bevor es Podcasts gab. Also es war wirklich super. Das war,
glaube ich, 2000 oder 2001.
Das war 2001, super, genau. Toll. Und wir haben die verrücktesten Künstler besucht und die tollsten Aufnahmen gemacht. Und unsere Frage damals Mitte 20 war, wenn die wirklich das machen, was sie wirklich erfüllt, sind sie dann glücklich? Das wollten wir wissen.
Wir haben den Film, glaube ich, In Search of the American Daydream genannt. Und einige Segmente davon gibt es auch bei YouTube, da verlinken wir auch am besten.
Ja, genau, die können wir nachher auch verlinken. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen und Roland musste wieder arbeiten. Und dann habe ich mir, da ich gerade mit der Uni fertig war, Schneiden beigebracht. Ich habe damals in einem Bioladen gearbeitet. Der Mann, der Besitzerin, hatte eine Filmproduktion und er wollte nun mal sehen, was ich denn da so gemacht habe. Und dann haben wir die eingeladen und ich habe ihm die Filme gezeigt und er meinte, ja, du kannst bei mir anfangen. Und so bin ich dann vom Ethnologiestudium zum Film gekommen.
Über den Bioladen.
Über den Bioladen in Köln.
Hat dich das denn, Andrea, eigentlich schon immer interessiert, Dokumentation und so? War das immer sowas, was dich praktisch immer abgeholt hat?
Ich habe als Kind total gerne Dokumentarfilme gesehen. Ich bin aber irgendwie nicht drauf gekommen, dass ich selber Filme machen könnte. Ich dachte, ich will Ethnologin werden, weil ich da selber hinfahren will. Aber dass man das verbinden kann, da bin ich irgendwie während des Studiums gar nicht drauf gekommen.
Interessant.
Und ich habe wirklich jetzt auch sehr lange Filme gemacht, eigentlich gar nicht, weil ich Filme machen will, sondern weil ich Geschichten erzählen will. Und ich finde, Film ist einfach ein gutes Medium.
Dann hast du eine Weile in Köln gearbeitet?
Genau, dann habe ich in der Filmproduktion in Köln gearbeitet. Und als wir dann hier nach Dortmund gezogen sind und unser Sohn zur Welt gekommen ist, habe ich festgestellt, das macht überhaupt keinen Sinn mehr zu pendeln. Und dann habe ich mich vor 15 Jahren mit Mondrosen Dokumentarfilme selbstständig gemacht. Da könnt ihr auch meine Webseite gucken, www.mondrosen.com, und meine Filme angucken. Also da ist viel zusammengekommen.
Gibt es irgend so einen thematischen Schwerpunkt oder so? Oder berichtest du über alles, was dich interessiert? In deinen Filmen jetzt?
Ja, also ich habe viel zum Thema Integration gemacht, weil ich selber mit 14 nach Deutschland gekommen bin und das nicht einfach fand.
Bist geborene Schweizerin.
Genau, ich bin in der Schweiz geboren und in der Schweiz und Kanada aufgewachsen und dann mit 14 nach Deutschland gekommen. Das war ein ziemlicher Kulturschock damals.
Das glaube ich, ja.
Auch wenn das Deutsche oft nicht so nachvollziehen können, aber es ist wirklich anders. Meine letzten größeren Filme waren einmal Schwarze Perspektiven. Den habe ich vor 2 Jahren gedreht oder 3 Jahre schon. Und vor 2 Jahren habe ich 2 Filme gedreht, die vielleicht auch hier interessant sind. Und zwar habe ich einen Film gemacht, Geboren werden, und der andere ist Sterben. Und da habe ich eine Hebamme interviewt, weil ich wissen wollte, was passiert da bei diesem Übergang. Und eine Sterbeamme befragt, also die Basilissa Jesberger, zum Thema Übergang dann auf die, ja, wieder aus dem Leben raus.
Super interessant, ja.
Ja, der Anlass dazu war halt, wie Roland ja schon erwähnt hatte, der Sterbeprozess von seiner Mutter, weil ich irgendwie gedacht, so als ich das so beobachtete und sie begleitete in diesen ganzen Wochen, dass es eigentlich auch nichts anderes ist als eine Geburt. Eine Geburt in das Nächste. Und deswegen bin ich dann drauf gekommen, unsere Hausgeburtshebamme, die Christa van Leuven, zu interviewen. Und die hat den Kontakt dann zu Basilissa Jesberger hergestellt. Also das sind super schöne Filme geworden, die kann ich nur allen empfehlen.
Vielleicht erzählst du aber auch noch, was dich noch dazu inspiriert hat, die Geschichte mit deinem Opa, weil das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, gerade weil für diese beiden Filme.
Genau, weil als ich Rolands Mutter so beobachtet habe und das Gefühl hatte, ja, das ist so wie Geburt, fiel mir ein, dass ich Jahre vorher, da war unser Sohn erst 1,5 oder so, bin ich in die Schweiz gefahren, weil mein Großvater, mein geliebter Großvater, mit dem ich eine ganz, ganz innige Beziehung hatte, im Sterben lag. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, Neni hat extra auf mich gewartet. Und ich kam dann an und durfte einen ganzen Nachmittag an seinem Sterbebett sitzen. Und wir haben nur zusammen geatmet. Er hat geatmet, ich habe geatmet. Und manchmal war er ganz weit weg und dann sah er eigentlich schon gar nicht mehr so aus, wie ich ihn kannte. Und dann war er wieder da und dann sah er wieder aus wie dieser Neni, mein Großvater, den ich so liebte. Und das ging immer hin und her, das war so ein Einatmen, Ausatmen. Deswegen habe ich die Filme dann auch so genannt. Und das Spannende ist, dass ich mich da so eingetunt habe. Und das, was mein Körper dann gemacht hat, war, mit Wehen zu reagieren. Mein Körper erinnerte sich an die Geburt meines Kindes und ich habe dann am Sterbebett Wehen bekommen und habe wirklich durch diese Wehen, durch diese Wellen geatmet mit meinem Großvater, der auch durch diese Wellen ging. Und es war ein total abgefahrenes Erlebnis. Er ist dann in dieser Nacht gestorben und ich habe das als ganz, ganz großes Geschenk empfunden, weil ich wirklich das Gefühl hatte, er hat mir eigentlich die Angst genommen vor dem Tod. Weil danach habe ich irgendwie ganz stark das Gefühl gehabt, ja, es ist auch ein Geborenwerden in das Nächste, was auch immer das ist. Das weiß ich auch nicht, aber ich denke, bei Gelegenheit werden wir es dann erfahren. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen.
Ja, ich auch.
Genau. Aber das ist jetzt ein Filmprojekt, das findet man auf deiner Webseite. Informationen dazu und zu den anderen Filmen findet man alles auf deiner Webseite, die wir natürlich verlinken werden.
Ja, genau, klar. Also mondrosen.com, da sind die direkt vorne auf der ersten Seite.
Mhm. Okay. Dann hast du noch, was hast du denn sonst noch so gemacht? Weil du hast ja auch noch, du machst ja ganz viele, ich sag mal, kürzere Filme, das sind auch oft Auftragsarbeiten, aber du hast ja auch noch mal einen langen Film gemacht.
Ja, also der Film, der mir auch wichtig war vor 3 Jahren, als es um diese ganze Black Lives Matter Bewegung ging, da habe ich mir überlegt, es wäre ja spannend, mal zu gucken, was sagen die Menschen, die ich hier kenne, dazu? Und ich hatte vor vielen Jahren mit Lanre Aranmolate in Witten schon mal einen Film gedreht und habe ihn dann angerufen und festgestellt, dass er inzwischen seine Bachelorarbeit zum Thema, oh, was war das nochmal? Auf jeden Fall Rassismus geschrieben hatte. Und dann haben wir zusammen beschlossen, dass wir diesen Film zusammen machen und schwarze Menschen in Witten zu ihrer Erfahrung mit Rassismus befragen. Mhm. Und das war ein ganz tolles Projekt, weil es ja eine tolle Zusammenarbeit war und ich da auch selber sehr, sehr viel gelernt habe. Also den kann ich auch nur empfehlen, den kann man auch auf der Webseite angucken. Und ich glaube, was wolltest du noch wissen? Vielleicht der Film, den ich damals über den Christophorus
machte? Genau, das ist machte. Ja auch nochmal spannend.
Ja, es gibt hier in Witten.
Den kenne ich sogar.
Mhm. Es gibt hier in Witten Christophorus Hof, beziehungsweise das Christophorus Haus. Da leben Menschen mit Assistenzbedarf. Das heißt Menschen mit einer Behinderung, die da in so verschiedenen Häusern, in Wohnheimen wohnen und dann auch täglich zur Arbeit fahren unter der Woche. Und ja, ich wurde gefragt, ob ich für die einen kleinen Film mache, sogar als kleiner Imagefilm für FSJler, dass die da ihr freiwilliges soziales Jahr machen können. Und dann dachte ich, ach, eigentlich wäre es ja so viel schöner, noch einen Film zu machen, wo ich die Menschen an diesem Ort 1 Jahr lang begleite, weil das ist alles in diesem anthroposophischen Kontext und da werden auch diese ganzen Jahreszeitenfeste gefeiert und ja, das war damals auch meine erste Crowdfunding-Aktion. Wir haben tatsächlich das Geld zusammengekriegt und ich konnte da dann 1 Jahr lang filmen und die Theresa und die Menschen da auf dem Hof begleiten. Und das war wirklich Sehr, sehr schönes Projekt. Leben ist Begegnung heißt der Film. Der ist nicht online, weil wir einfach auch die Menschen schützen wollten. Aber wir, den kann man als DVD noch sehen.
Also, der ist so richtig lang, das ist richtig, so 90 Stunden, Minuten lang.
Ja, genau, 90 Minuten ist sehr lang.
Ist auch ein toller Film. Ich habe ihn gesehen damals bei der Premiere und war ganz begeistert. Also der ist wirklich gut. Und Stichwort Crowdfunding wäre jetzt eigentlich eine sehr elegante Überleitung von mir zu deinem neuesten Projekt. Denn dabei handelt es sich ja auch um ein Crowdfunding-Projekt.
Genau, wir haben am Samstag unser neuestes Projekt, das Crowdfunding, angefangen bei Indiegogo. Das Projekt heißt Baltic Healing und es geht um traditionelle Heilkunde in den baltischen Staaten, also vor allem in Latvia, also Lettland. Und was mich so fasziniert an dem Projekt ist, dass ich als junge Frau mich für Heilkunde interessiert habe. Und ich dachte so, was gibt es denn hier in Europa an Heilkunde? Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, damit, damals musste man ja noch in die Stadtbücherei gehen. Ich habe wirklich alles gelesen, was es zu Heilkunde, Kräuter, Hexen und so weiter gab. Und dann leider festzustellen, dass diese Heilkunde in Europa verfolgt wurde. Ja, genau, Maria Treben hältst du da gerade hoch. Gesundheit aus der Apotheke.
Ganz genau. Ein Buch, was die Eltern meiner Frau wirklich seit Generationen schon in ihrem Besitz haben.
Sag noch mal eben den Titel, weil der ist jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil wir alle gleichzeitig geredet
genau,
haben.
Genau, also Maria Treben, Gesundheit aus der Apotheke Gottes.
Das ist ja wohl die beste Apotheke.
Ja, großer Klassiker.
Das ist wirklich ein Klassiker, glaube ich.
Genau, ja. du hast das alles gelesen, aber du hast dann festgestellt.
Ja, ich habe dann irgendwie festgestellt, dass natürlich durch die Hexenverfolgung in Europa im Mittelalter unglaublich viel Wissen verloren gegangen ist und diese lebende Tradition eigentlich so nicht mehr weitergegeben werden konnte. Also ist nicht überall verschwunden, aber trotzdem. Und jetzt habe ich vor einem Jahr, als ich Baiba kennenlernte, festgestellt, in den baltischen Staaten, und das ist ja Europa, lebt die Tradition fort. Und das ist total cool, weil die waren genug nördlich, dass die sehr, sehr spät christianisiert wurden und sie sehr, sehr lange ihre traditionellen heidnischen Kultur aufrechterhalten konnten. Und auch als dann die Christianisierung kam, sie das nicht so ganz eingesehen haben, glaube ich, sehr viele, dass das jetzt sie das nicht weitermachen sollen. Und ja, also das ist total spannend, weil da gibt es wirklich noch ganz viel Wissen um Kräuter und es gibt eine ganz reiche Saunakultur und die Jahreszeitenfeste, die ich ja damals am Christophorushof kennengelernt habe, werden da wirklich gefeiert. Also das, die Sommersonnenwende ist ein nationaler Feiertag. Da werden 3 Tage lang wird gefeiert. Da werden überall, die Menschen gehen aufs Land. Es werden Feuerrituale gemacht, große Feuer gemacht. Die Menschen singen. Es gibt, die Frauen schmücken sich mit Blumenkränzen. Die Männer setzen sich so Eichenblattkränze auf, sieht großartig aus. Also leider, das will man schon sehen. Und in der Johanninacht, also dieser kürzesten Nacht des Jahres, bleiben alle auf und gehen in den Wald und suchen nach der Blüte des Farns. Also ich glaube, ganz botanisch offiziell gibt es die eigentlich nicht, aber die Menschen suchen sie, weil da was ganz Mystisches mit verbunden ist. Und ja, wer weiß, worum es da wirklich geht. Vielleicht finden wir das auch raus in unserem Film.
Ganz genau. Und die Dreharbeiten, die fangen, also du bist dann ich lese hier gerade, vom 16. bis 26. Juni hast du veranschlagt, da zu drehen, vor Ort.
Genau.
Genau.
Also wir haben vor, mit einem ganz kleinen Team zu drehen.
Ja.
Mit Baiba, von der ich gleich auch noch was erzählen möchte, werde ich da hinfahren. Und wir werden da uns mit einem latwischen Filmemacher treffen, dem Donuts. Und ja, wir werden mit einem ganz kleinen Team drehen. Wir werden mit dem Auto und der Fähre hinfahren, weil wir wollen möglichst nicht fliegen. Es soll ja auch irgendwie klimaschonend alles stattfinden. Und dann kommen wir da auch gut in die entlegensten Orte fahren.
Spannendes Thema. Mhm.
Also wir sind da 10 Tage da. Das ist so der Plan. Und ich weiß nicht, wollt ihr wissen, wen wir da besuchen wollen?
Auf jeden Fall.
Soll ich also erst mal erzählen, wie ich Baiba kennengelernt habe? Ich weiß nicht, was wollt ihr wissen?
Alles wollen wir wissen. Aber du, vielleicht kannst du erst mal kurz erzählen, wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist. Weil das ist ja vielleicht auch noch ganz spannend. Und dann können wir gleich darüber sprechen, was ihr da eigentlich vorhabt, wenn ihr vor Ort seid. Mhm.
Ja, eigentlich hast du Baiba kennengelernt.
Stimmt, technisch gesehen habe ich Baiba kennengelernt auf der Insight-Konferenz in Berlin, also die große Psychedelic Science-Konferenz hier in Deutschland, von der Mind Foundation organisiert. Das war vor 2 Jahren die letzte, glaube ich, die ist dies Jahr wieder, genau. Und da habe ich die Baiba Baika kennengelernt, eine Frau, die lebt hier in Deutschland, ist aber ursprünglich eben aus, wir sagen immer Latvia, weil wir mit Baiba immer Englisch sprechen. Lettland ist die deutsche Übersetzung, aber wir sagen meistens immer Latvia. Also sie kommt daher und wir haben uns irgendwie unterhalten und dann hatte ich ihr von den beiden Filmen erzählt, von der Andrea gerade gesprochen hat, nämlich den Geburts- und den Sterbefilm, weil sie sich sehr dafür interessiert, weil sie auch Sterbeamme sein, also ist und auch noch mehr sein möchte und so. Und dann war sie natürlich Feuer und Flamme, wollte mehr von Andrea wissen. Naja, dann haben wir uns connected, wir waren dann auch, haben sie mal besucht und da kam dann so nach und nach diese Idee für dieses Projekt. Das war ja so.
Genau.
Und eigentlich sollte ja letztes Jahr schon gedreht werden, aber das hat dann auf diversen Gründen, die auch natürlich immer noch mit der Covid-Krise und damals auch ein bisschen mit dem Ukraine-Krieg zu tun hatten, haben wir das dann oder hast du das dann verschoben erstmal?
Ja, wir hatten eigentlich schon alles geplant. Die Baiba ist da schon hingefahren und hatte alles vorbereitet und dann festgestellt, dass das Hotel, das Bed and Breakfast, was wir gebucht hatten, das gab es gar nicht mehr. Das hatte nämlich die Covid-Krise nicht überlebt. Und in Litauen, also in Lettland, hat der Lockdown die Leute einfach noch viel härter getroffen als hier, weil es nicht so viele staatliche Programme gab, die das abgefedert hatten. Die Leute mussten ihre Läden zumachen und dann waren die halt zu und dann hatten die kein Einkommen. Und dann haben wir festgestellt, es ist auch dadurch alles so viel teurer geworden und dann haben wir beschlossen, wir müssen jetzt nochmal komplett, also es ist noch nicht die Zeit, dass zu machen. Wir müssen jetzt noch mal komplett neu denken. Baiba hat dann die Zeit genutzt, mit allen schon mal zu sprechen und Kontakte zu knüpfen. Also es war eigentlich total super, dass sie da war. Und ich glaube, jetzt haben wir einen guten Plan für dieses Jahr. Und ich denke, es ist auch realistisch.
Dann erzähl doch mal von dem Plan, weil ich denke mal, unsere Zuhörer, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele sich sehr für dieses Thema interessieren werden, weil das ja auch ein Thema ist, was wir auch schon immer mal wieder gestriffen haben, vor allen Dingen, wenn es eben um Psychedelics geht, die ja auch eine Rolle spielen. Aber eben, was habt ihr so auf Lager? Wen habt ihr denn da jetzt als Interviewpartner schon oder mit wem trefft ihr euch? Was habt ihr überhaupt vor? Was wollt ihr filmen? Mhm. Was sind so die?
Also ich glaube, was wir zeigen wollen, ist da, so ein bisschen das, was ich gerade schon mit meiner Magisterarbeit gesagt habe, dass Heilung dann stattfindet oder möglich ist, wenn Menschen sich wieder verbinden mit der Natur, verbinden mit dem Ort, an dem sie leben, verbinden mit den Ahnen, verbinden mit den Traditionen, die das alles unterstützen. Und ich glaube, genau das können wir in diesem Film zeigen. Und das Schöne ist, dass wir halt jetzt wirklich zur Sommersonnenwende hinfahren. Also wir werden wunderbare Bilder von diesen Festlichkeiten haben, von den Feuerritualen, wir werden Saunarituale filmen. Das heißt, das sind so 3-4-stündige Rituale, wo vorher Kräuter gesammelt werden, Blumen gesammelt werden. Es gibt Aufgüsse, Menschen, also man kann dann in die Seen springen und es wird gesungen. Also es ist sehr, sehr rituell. Also vielleicht eher sowas wie Schwitzhütte als, als wie, was wir jetzt kennen, mal eben in eine Sauna gehen. Und wir werden kräuterkundige Frauen besuchen. Also wir haben auch einen Trailer inzwischen. Da gibt's eine, die kann man eine dieser Frauen schon sehen, die da irgendwo im Wald lebt, wie vor Hunderten von Jahren, und Kräuter anbaut, Kräuter sammelt und damit ihre Medizin herstellt. Das ist das eine. Dann gibt es diese Dainas, das sind traditionelle Lieder, also Incantations. Wie sagt man das auf Deutsch?
Gute Frage.
Sakraler Gesang? Ja. Ich weiß nicht, das hört sich vielleicht zu kirchlich an, aber oder vielleicht Mantren, ich weiß es nicht so genau. Es sind auf jeden Fall Lieder, die einen spirituellen Kontext haben, die vielleicht einen magischen Kontext haben, die auch zur Heilung eingesetzt werden. Und die aber auch ganz viel traditionelles Wissen weitertragen. Was das genau ist, das werden wir dann auch nochmal rausfinden in dem Film. Genau, einmal das. Und dann gibt es noch zwei Frauen, die auch traditionelle Heilerinnen sind, die mit Amanita muscaria, also mit Fliegenpilz, arbeiten. Das hat auch eine lange Tradition, die jetzt auch wiederentdeckt wird. Und zum Teil werden Rituale abgehalten, aber es wird vor allem auch was so genutzt als Microdosing. Also das, was man heutzutage Microdosing nennt. Früher hätte man wahrscheinlich einfach gesagt, du nimmst ein paar Tropfen von dieser Tinktur.
Mhm.
Und das hat auch eine lange Tradition in diesen Ländern. Das geht bis Nepal. Also ich habe vor ein paar Jahren ein ganz spannendes Buch von Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebelin gelesen. Schamanismus und Tantra in Nepal. Und da wird auch Amanita muscaria als Reisemittel der Schamanen beschrieben.
Hm.
Und die Schamanen sagen auch, das ist für Schamanen zum Reisen, weil es ist ein nicht einfach damit zu reisen, aber sie haben das den Menschen auch in ganz, ganz, ganz kleinen Dosen gegeben, also auch Microdosing würde ich das jetzt mal nennen.
Mhm.
Und genau, das ist auch noch eine andere spannende Verbindung. Wir werden auch Jewa Andrzejewska besuchen. Sie ist auch Ethnologin und forscht in Lettland, wo sie auch lebt, zur lettischen Heiltradition. Sie hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Und sie gibt seit ein paar Jahren auch in der Stoll-Akademie jedes Jahr im Sommer so Workshops zur traditionellen lettischen Heilkunde. Und sie ist auch Saunameisterin. Und also da ist auch eine spannende Verbindung. Ich weiß nicht, Stoll kennt vielleicht einige von seinen...
Wolf-Dieter Stoll.
Wolf-Dieter Stoll kennt wahrscheinlich einige von seinen Gartenbüchern, von seinen... er ist ja auch Ethnologe. Er hat unglaublich viel geschrieben. Und genau, ich hatte erst auch vor, da hinzugehen und wollte eigentlich auch zu dem Seminar von Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling gehen im letzten Sommer. Die haben da nämlich auch in der Stoll-Akademie ein Seminar zu Schamanismus angeboten.
Mhm.
Und aus dem Grund bin ich dann nicht hingefahren. Und ja, ich denke, Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling sind auch alle im Begriff. Und er ist ja dann auch tatsächlich, Christian Rätsch ist tatsächlich bei diesem Seminar verstorben. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist auch irgendwie eine Verbindung, obwohl die jetzt nicht so greifbar ist, sage ich jetzt mal so.
Mhm.
Jetzt bin ich komplett abgeschweift. Ja,
vielleicht, nee, ist alles wunderbar. Also vielleicht Christian Rätsch werden wir auch natürlich verlinken, wer jetzt noch nicht gehört hat von ihm. Also Christian Rätsch ist wirklich einer der bedeutendsten Ethnobotaniker hier in Deutschland und hat gerade erst noch kurz vor seinem Tod die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen zusammen mit dem Markus Berger rausgebracht. Also ein Standardwerk und hat unglaublich viel Literatur produziert in den letzten Dekaden zum Thema psychoaktiver Pflanzen, aber eben auch Schamanismus und so weiter. Und ist wirklich eine Koryphäe gewesen und wirklich sehr tragisch, dass er letztes Jahr verstorben ist. Und
Und er hat halt viel geforscht, unter anderem in Nepal, auch mit seiner Partnerin Claudia Müller-Ebelin. Mhm. Also sie wird oft nicht so erwähnt, wie das leider oft so ist mit den Frauen. Und ich glaube, sie hat genauso maßgeblich an dieser Forschung teilgehabt und auch viele Bücher geschrieben, die sie zum Teil auch zusammengeschrieben hat. Also ich finde, man muss die beiden immer zusammen nennen, das ist sonst unfair.
Das ist richtig, genau. Und zu Amanita ist, glaube ich, auch noch zu sagen, also gerade, was du meintest, ne, also die Idee, dass das Microdosing von Amanita muscaria, das ist ja jetzt auch mehr und mehr so im Kommen. Und auch das Makrodosing allerdings ist da, glaube ich, wirklich sehr vorsichtig mit umzugehen. Ich persönlich, oder wir haben da jetzt keine Erfahrung mit, aber alles, was ich so weiß und gehört habe, das ist nochmal was ganz anderes, als zum Beispiel jetzt mit Psilocybin zu arbeiten oder so. Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, wobei das Microdosing wirklich eine sehr, sehr effektive Sache ist. Da werden wir, denke ich, hier auch bei Gelegenheit nochmal eine ganze Sendung drüber machen.
Genau, aber da sollte man auch wie bei all diesen Substanzen wissen, was man tut.
Auf jeden
und
Fall.
Und wo man es her hat.
Richtig, ja. Sourcing ist wichtig, genau.
Genau.
Und was ich noch total cool finde an eurem Projekt ist, dass es tatsächlich eben um eine Heiltradition, ich sag mal, aus unserem, im weitesten Sinne aus unserem Kulturkreis geht. Denn es ist ja super, nach Südamerika zu fahren beispielsweise, um jetzt da zum Beispiel Ayahuasca-Zeremonien zu machen. Aber es ist natürlich, abgesehen vom ganzen Carbon Footprint und Umweltaspekt, ist es natürlich auch so, dass wir es da mit einer ganz anderen Kultur zu tun haben, die auch mit ganz anderen Bildern und Symbolik und Metaphern arbeitet. Und ich denke mir manchmal, ja klar, man sieht dann den Jaguar, man verwandelt sich in den Jaguar, man wird irgendwie zum Urwald und so. Da kann natürlich, ich meine, ganz viele Leute haben da ganz viel Tolles rausgeholt. Aber manchmal frage ich mich, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mit einer Tradition zu tun hätten, die auch mehr mit den, ich sag mal, Pflanzen, Tieren, Metaphern und Bildern aus unserem Kulturkreis arbeitet. Ist es nicht vielleicht viel einfacher, dann auch zu den, ich sag mal, Erkenntnissen zu kommen, die man sucht. Mhm. Also von dem her finde ich das total gut. Und weil ja nun mal, wie du gerade beschrieben hast, in unserem Breitengraden da sehr viel verloren gegangen ist, finde ich das extrem spannend, jetzt mal ein bisschen weiter in den Nordosten zu gehen, wo das halt nicht ganz ausgelöscht wurde und zu gucken, was ist denn da jetzt noch. Also von dem her finde ich das eine super, super Sache und bin total gespannt, was ihr da macht und was ihr da filmt.
Genau, und das, wie gesagt, man kann das Projekt aktuell unterstützen. Man sollte es unterstützen. Den Link zu der Indiegogo-Seite werden wir natürlich verlinken. Ansonsten, ist das eine, ich finde das ja immer so, Crowdfunding-Sachen finde ich ja immer total interessant und ich freue mich da sehr drauf. Ich finde das super interessant.
Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zu der Crowdfunding-Kampagne gerade erzählen und auch was ihr, warum ihr das Geld braucht oder so, dass man einfach nur ein bisschen eine Idee hat, wozu ihr die überhaupt macht. Weil
genau, also wir machen die Crowdfunding-Kampagne, um unsere Reisekosten zu decken und Unterkunft, Verpflegung und zum Beispiel, wir haben auch einfach festgestellt, wenn wir Saunarituale machen, dann ist es im Moment mit der Energiekrise einfach angemessen, wenn wir die Menschen vor Ort was für die Energie, die sie da aufwenden, geben.
Mhm.
Also jetzt nicht unbedingt für ihre Zeit, aber das ist teuer, eine Sauna 4 Stunden anzuhaben.
Okay.
Also das kostet Strom, das kostet Volts, was auch immer. Mhm. Und wir wollen da die Leute nicht ausnutzen. Und auch unseren Filmemacher aus Latvia, dem möchten wir natürlich gerne Geld geben dafür, dass er uns beim Film hilft. Und es gibt einen jungen Musiker, der soll natürlich auch was bekommen. Und einfach so, dass wir diese Kosten gedeckt haben. Hm. Also wir selber machen das jetzt einfach so, aber das können wir nicht von den Menschen verlangen, die vor Ort dann auch einfach von ihrer Filmarbeit oder ihrer Musik leben müssen.
Ja, verstehe. Hm.
Ja, also wir brauchen 8.000 Euro, das wäre großartig. Und es wäre natürlich wunderbar, wenn Menschen jetzt Lust haben, diesen Film zu sehen, wenn sie uns auch unterstützen. Ich habe inzwischen von ganz vielen Freunden gehört, die sagen, ja super, ich drück dir die Daumen, dass es gut geht. Das ist toll. Und es ist natürlich auch toll, wenn Menschen wirklich auch Geld überweisen. Ihr kriegt auch was dafür. Also ihr kriegt euren Namen im Abspann. Oder es gibt ein Seminar von Baiba zum Thema Amanita muscaria. Das ist da auch einer der
Perks. Ein Online-Seminar.
Ein Online-Seminar. Oder ihr könnt alle Interviews in voller Länge bekommen und so. Müsst einfach mal reingucken. Also ihr bekommt auch was dafür, ihr bekommt euren Namen im Abspann. Das ist ja dann auch immer schön, wenn man nachher sagen kann, ja, ich habe das mit unterstützt.
Genau, und ihr bekommt natürlich den Film.
Und ihr bekommt den Film. Und ja, also wenn ihr uns unterstützt, sage ich jetzt schon mal vielen herzlichen Dank.
Ja, wunderbar.
Oder weitersagen. Weitersagen ist auch gut.
Das ja, ist genau. auch genau. sehr hilfreich. So, das ist bei Indiegogo und der Gary sagt schon, wir verlinken das. Und ja, ich bin super gespannt und ich finde das super, dass du eben mal kurz hier reingeschneit bist, damit wir heute nicht so ganz nur auf uns allein gestellt sind und dummes Zeug reden, sondern auch ein bisschen Substanz in der Sendung da ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auch nach deiner Rückkehr nochmal uns hier unterhalten. Dann kannst du uns ein bisschen mehr erzählen. Gerne. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns da mal überraschen und sagen erstmal vielen, vielen Dank.
Ja, danke. Also Baltic Healing bei Indiegogo eingeben, dann kommt ihr da drauf.
Super.
Und vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank nochmal, Andrea. Das war wirklich, wirklich super. Ich bin total gespannt. Und ja, jetzt totaler Themenwechsel, wobei ich habe mich gerade gefragt, so ein paar Sachen sind, glaube ich, vielleicht gibt es doch Verwandte. Ich weiß noch nicht so genau, aber der Themenwechsel ist jetzt Everything Everywhere All at Once und die Academy Awards. Also auf den ersten Blick hat das gar nichts mit Baltic Healing zu tun, außer vielleicht, dass Everything Everywhere All at Once extrem trippy ist. Und deswegen wollen wir auch, glaube ich, drüber reden. Und dass gestern die Oscar-Verleihung war. Und es ist wirklich absurd. Ich habe wirklich am Samstagabend gedacht, so komm, der wird doch jetzt morgen bestimmt abräumen bei den Academy Awards und dann muss ich den noch wenigstens mal gesehen haben. Und ich hatte den hier auf Blu-ray rumliegen und habe den endlich mal geguckt und ich war natürlich begeistert. Wie gesagt, late to the party, aber ein unglaublicher Film. Können wir gleich noch im Detail drüber sprechen. Ich glaube, was ich aber auch total spannend fand, war gestern tatsächlich die Oscar-Verleihung, was das betrifft. Und zwar, wir gucken ja ganz gerne mal so, wie so in der Kultur, in der Popkultur so gewisse Strömungen aufkommen. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, was weiß ich, die Oscar-Verleihung ist ja eigentlich total unwichtig. Es ist irgend so eine komische Veranstaltung. Ich persönlich fand die immer ein bisschen uninteressant, weil immer nie die Filme gewonnen haben, die ich gut fand. Ich weiß noch, als kleines Kind E.T. Nominiert und dann gewinnt Chariots of Fire. What? Und Raiders of the Lost Ark war nominiert und dann gewann, glaube ich, Gandhi und ich so, ey, nee, ne? Und da hatte ich schon keinen Bock mehr auf die Oscars. Ich habe das dann immer mal wieder geguckt, aber die letzten 20 Jahre habe ich, glaube ich, keine Oscar-Verleihung mehr gesehen, weil ich es einfach uninteressant fand. Ich habe es auch jetzt gestern nicht gesehen, aber als ich jetzt gesehen habe, einmal, wer alles gewonnen hat und mir dann so ein bisschen auch ein paar von den Speeches angehört habe, fand ich das total spannend, weil erstmal muss man ja sagen, ist es eine sehr diverse Oscar-Verleihung gewesen. Also die Gewinnerinnen waren ja zum ersten Mal zum Beispiel Asiatin. Also Michelle Yeoh ist die erste Asiatin, die einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Ki Huy Quan, ich weiß nicht, ob es der erste Asiat ist, der eine Nebenrollen-Oscar gewonnen hat, aber definitiv der erste seit langem, würde ich mal sagen. Natu Natu von meinem absoluten Lieblingsfilm des letzten Jahres, RRR, hat den besten Song gewonnen. Und auch wenn das vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so große Bedeutung hat, ich glaube, das hat eine große Bedeutung, weil zum Beispiel letztes Jahr Troy Kotsur, der gehörlose Darsteller, hat Oscar gewonnen. Also auch da war man ja schon so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ich fand das irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch immer nur so eine subjektive Sache, aber wenn ich da, als ich das mir heute angeguckt habe, ich gedacht, ja, es bewegt sich ein bisschen was. Es bewegt sich was, weil als ich jünger war, waren die Oscars eine echte White-Mans-Veranstaltung. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Also da...
Absolut.
Oder auch eben RRR, der Oscar für Natu Natu, ist der erste Oscar an Indien überhaupt. Muss man sich auch mal überlegen. Indien, die größte Filmproduktion oder der Welt eigentlich, also was ja nicht nur Bollywood ist, sondern die ganzen anderen, Tollywood, Collywood, Sandalwood und so weiter. Ne? Also da werden ja mehr Filme produziert im Jahr als sonst auf der ganzen Welt zusammengefühlt. Ja. Und die haben noch nie irgendeinen Oscar bekommen. Also das ist ja auch nochmal spannend. Also das fand ich jetzt...
Ja, also ich finde es, das, was du sagst, ist absolut richtig und auch total wichtig, weil wir dürfen ja nicht vergessen, also ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, war Halle Berry, war die nicht sogar eine der ersten dunkelhäutigen Frauen, die jemals einen Oscar gekriegt hat? Und das ist wirklich noch nicht so lange her. Nee. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, es gab ja noch Zeiten und auch die liegen noch nicht so lange zurück, wo Asiaten, also wenn es asiatische Rollen gab, und ich da in dem Zusammenhang fällt mir natürlich die Serie Kung Fu ein, die viele von uns noch aus den 70er Jahren kennen, für die ja eigentlich Bruce Lee, ein Asiate, vorgesehen war, aber der wurde abgelehnt, weil er zu asiatisch war.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Ich weiß noch, es gibt ein Interview mit Bruce Lee, wo er dann sogar so ein bisschen Verständnis zeigt. Also er meinte, wenn ich der Mensch oder der Mann mit dem Geld wäre, würde ich halt auch, und das jetzt in Hongkong wäre, und dann würde ich halt auch genau gucken, ob ich jetzt eine Hauptrolle mit einem Europäer oder mit einem Amerikaner besetze anstatt, ne? Also, aber von daher hat sich da viel getan und von daher war das wirklich ein Triumph. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat die Oscar-Verleihung auch nicht mehr so den Stellenwert, den sie vielleicht mal hatte. Ich kann mich noch erinnern, du dich sicherlich auch, als damals, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das war, Schweigen der Lämmer so abgeräumt hat. Da hatte ich so das Gefühl, das ist jetzt ein Film, der kommt mir so mehr entgegen. Es war ein Horrorfilm, es war ein Thriller, es war mit Jodie Foster und es war ein großartiger Film. Jonathan Demme fand ich immer als Regisseur ganz, ganz toll. Dass das jetzt wirklich so ein Abräumer war und er hat ja von 11 Nominierungen hat er 7 gekriegt. Das ist
auch so die wichtigsten, ne? Regie
genau. Also Steven Spielberg, unser Lieblingsregisseur, war ja auch nominiert für beste Regie für The Fabelmans, wahrscheinlich Spielbergs persönlichster Film. Und ich hätte es ihm gegönnt, absolut. Aber ich freue mich auch für die Daniels. Also das sind zwei Freunde, die halt beide mit Vornamen Daniel heißen. Deswegen nennen die sich The Daniels. Und ich finde das total lustig. Und das sind einfach ganz, ganz innovative, tolle Filmemacher, die auch schon ihr Swiss Army Man, den sie gemacht haben vor ein paar Jahren mit Paul Dano, also der jetzt in Fablemans in einem Spielberg-Projekt mitspielt, damals mit Paul Dano und Daniel Radcliffe. Ein sehr, sehr abgefahrener Film.
Daniel Radcliffe spielt eine Leiche, die ganze Zeit furzt, sollte man dazu sagen.
Die ganze Zeit furzt und dadurch, also das ist ja gleich das Problem, als du vorhin gesagt hast, dann können wir vielleicht nochmal Everything, Everywhere, All at Once mal so ein bisschen versuchen zu erklären oder was darüber zu erzählen. Ich glaube, der Film entzieht sich jeder.
Würde ich nicht sagen.
Findest du nicht?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht, der entzieht sich überhaupt nicht. Also ich meine.
Also klar, logisch, im Kern ist es, und ich will jetzt hier nicht spoilern, der Kern ist natürlich eine ganz menschliche, eine ganz einfach nachvollziehbare Sache. Aber so dieses ganze Drumherum, ne? Also wenn ich mir so einen Film vorstelle wie so ein Christbaum, dann ist das wohl der am prallsten geschmückte Christbaum, den ich je gesehen habe.
Oh, also das da, auf jeden Fall. Aber lass uns noch nicht über den Film sprechen, weil ich würde noch ein paar Sachen gerne zu der Oscar-Verleihung sagen. Weil ich glaube, ich da so ein bisschen auf rumreite, ist, weil was ja die Oscar-Verleihung auf jeden Fall ist, ist ja ein großes Event, was auch von sehr, sehr vielen Menschen im Fernsehen geguckt wird. Das heißt, es hat definitiv einen kulturellen Impact, was da passiert. Und es ist ja auch so ein bisschen eine Zusammenfassung, wenn man so will, des Kinojahrs. Und Kino ist ja nun mal auch ein nicht unbedeutendes Medium, in dem die Geschichten erzählt werden, die ja auch wiederum unsere Kultur prägen. Und aus dem Grunde finde ich das immer super interessant anzugucken, was denn da so passiert. Denn es macht halt was mit uns. Also die Geschichten, die erzählt werden, machen was mit uns. Und wir erzählen die Geschichten ja auch aus einem bestimmten Grund. Also jetzt nicht wir persönlich, wir haben jetzt nicht diesen Film gemacht, aber die Filme, die gemacht werden, kommen ja auch aus einem Zeitgeist heraus. Und aus dem Grunde finde ich, ist halt so ein guter Gradmesser dafür, was gerade so passiert. Und aus dem Grunde fand ich es halt so super und auch so interessant zu sehen, dass ein Archetyp sozusagen ist die Diversität gewesen. Also, was ich gerade schon gesagt habe. Ein anderer Archetyp war aber auch, ich sag mal so, wirklich das Gute zu sehen. Also es gibt ja auch, ich sag mal, Oscar-Jahre vielleicht, wo Tragödien, schlimme Filme irgendwie, ne? Also, und wir haben natürlich auch mit Im Westen nichts Neues, wo man ja auch mal wirklich gratulieren muss an die Kollegen hier aus Deutschland, auch mal zum ersten Mal seit langer Zeit, also das ist ja seit Das Leben der Anderen, glaube ich, der erste deutsche Film, der mal wieder einen Oscar gewinnt, und ich glaube auch seit Das Boot, würde ich fast sagen, der erste Film, der mehr als einen Oscar, nämlich nicht nur den beste ausländischer Film Oscar gewonnen hat, sondern auch noch ein paar andere, und das ist ja schon ziemlich spektakulär. Ich persönlich muss zugeben, ich habe den Film noch nicht gesehen, allerdings liegt das einfach daran, dass ich kann im Moment nicht solche Kriegsfilme gucken, also aus diversen Gründen, also das ist eine rein persönliche Sache. Ich bin mir sicher, der Film ist gut. Ich freue mich total für alle Beteiligten, dass das so super hingehauen hat, dass sie wirklich jetzt da sogar einen Oscar für gewonnen haben oder mehrere Oscars für gewonnen haben. Aber ich konnte mir das nicht angucken. Aber du hast ihn gesehen.
Ich habe ihn gesehen. Ja, also mich hat er voll abgeholt. Er ist ganz fantastisch gedreht. Und also jeder Oscar, den er gekriegt hat, jede Auszeichnung ist da absolut verdient und auch eine ganz, ganz große Gratulation.
Super. Also das ist vielleicht, sagen wir mal, der Schattenaspekt der Oscar-Verleihung gewesen. Also jetzt nicht, dass die Leute gewonnen haben, sondern der Film. Ne? Erster Weltkrieg, Drama ist jetzt kein Gute-Laune-Film. Aber wir haben es natürlich einmal mit Everything, Everywhere, All at Once mit einem Film zu tun, wenn wir nachher drüber reden, der extrem spannend ist, dass der so viele Oscars gewonnen hat, dass der so gut angekommen ist. Das finde ich wirklich hochinteressant. Und wir haben aber zum Beispiel auch mit Ki Huy Quan, den wir ja alle kennengelernt haben als Short Round in Indiana Jones in the Temple of Doom und natürlich als Data in Goonies, einer unserer Stars aus unserer Kindheit, der Jahrzehnte weg vom Fenster war, der als, ich glaube, als Stunt-Koordinator zum Teil gearbeitet hat oder so. Und der jetzt dieses Comeback macht mit einer unglaublich großartigen schauspielerischen Leistung, einem unglaublichen Charme und der auch eine sehr herzzerreißende Dankesrede gehalten hat. Und da habe ich auch, und er hat ja ganz klar gesagt, hier, haltet an euren Träumen fest, auch wenn das den Eindruck hat, die werdet ihr nie erreichen und so. Und das klingt immer auf den ersten Blick so oberflächlich, so fast schon so Plattitüden.
Corny.
Es ist ja was dran. Und ich finde, es ist total wichtig.
Es ist was dran.
Es ist wichtig, sich nicht darauf zynisch zurückfallen zu lassen, dass es Plattitüden sind. Weil auch die Botschaft von Everything, Everywhere, All at Once ist eigentlich ja auch etwas, wo man sagt, nö, ist ja aber eine Plattitüde. Nachher kommen wir dazu, warum ich glaube, das ist aber keine Plattitüde ist, sondern wirklich die Wahrheit in Anführungszeichen, kommen wir glaube ich gleich zu. Also dieses Gefühl von dem, was der Ki Huy Quan in seiner Dankesrede und auch in dem ganzen Rum vermittelt hat, fand ich halt auch total bewegend. Ne? Und auch Michelle Yeoh hat über ihre Familie gesprochen und also selbst Brandon Fraser hat mit The Whale plötzlich auch so eine Art Comeback da gehabt. Also es ist so, es war schon sehr eine Feel-Good-Veranstaltung, aber im positiven Sinne. Mhm. Ne? Und ja, zu NATO finde ich auch hochinteressant. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele unserer Hörer diesen Film überhaupt gesehen haben. Also RRR ist ja sozusagen das, was für dich The Last of Us ist. Also wenn ich einmal jetzt anfange, könnt ihr euch alle zurücklehnen und in 3 Stunden wieder kommen, dann bin ich immer noch dabei und erzähle von diesem Film. Nur ganz kurz, ist der erfolgreichste indische Film aller Zeiten, glaube ich, oder zumindest der zweiterfolgreichste, ich glaube, von meinem absoluten Lieblingsregisseur, S.S. Rajamouli. Und es ist ein unglaubliches Spektakel, ein historisches, eine historische Bromance mit Action, mit Musik, mit großem Drama, Melodram, irrsinnigen Actionsequenzen und wirklich, also 3 Stunden vergehen wie im Flug. Ist bei Netflix, kann sich jeder quasi, der Netflix hat, angucken. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber ist der erste indische Film, der so in den letzten Jahren so einen Durchbruch auch im Mainstream geschafft hat, vor allen Dingen in den USA.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es eventuell wichtig sein könnte, dass wir hier den Deutschen, unseren deutschen Zuhörern sagen, ja, es wird getanzt und es wird gesungen, aber es ist kein typischer Bollywood-Film.
Ja, weil es ja kein Bollywood-Film ist, sondern ein Tollywood, ein Film aus Südindien, aus Telugu, also ein Telugu-Sprache, wobei die Synchro witzigerweise auf Netflix oder absurderweise ist die Hindi-Version. Das ist jetzt zu kompliziert zu erklären, aber es ist kein Bollywood-Film. Also Bollywood wäre jetzt zum Beispiel der letzte Shah Rukh Khan, Pathan, ist ein klassischer Bollywood-Film, der auch super ist, aber der sich anders anfühlt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Tanzsequenz, die ja nun vielleicht sogar ganz viele gesehen haben, die den Film nicht gesehen haben, weil die wirklich auch durchs Internet ging, eine unfassbare Sequenz. Solltet ihr bei YouTube mal googeln, Natu Natu oder Nacho Nacho, das ist die Hindi-Version, RRR, also 3x R hintereinander, unglaubliches Ding. Und die haben sie auch live aufgeführt, in einer etwas gekürzten Version natürlich. Was ich daran so spannend finde, ist, dass diese Sequenz im Film eine... es geht in dem Film sehr viel um Kolonialisation, weil es spielt halt während der britischen Okkupation von Indien noch, und es geht um 2 real existierende Freiheitskämpfer, die allerdings in der Realität sich so nie getroffen haben. Also der Film ist so eine Art Alternative Reality oder beziehungsweise über
Fanfiction.
So ein bisschen Fanfiction. Also die beiden Freiheitskämpfer treffen sich, erleben eine Geschichte zusammen und gehen dann wieder getrennte Wege. In Wirklichkeit ist das so nie passiert. Und es geht halt sehr viel eben um die grausame Okkupation der Briten in Indien. Und diese Tanzsequenz ist halt quasi ein Mikrokosmos von dem Film, in dem halt sehr auch diese Dekolonisation das Thema ist. Also wirklich, wo es darum geht, die Kolonialherren und Damen sozusagen bloßzustellen, die Inder sozusagen als nicht überlegene Kultur, das wäre ja auch blöd, sondern eben als mindestens mal gleichberechtigte Kultur, die eben nicht unterdrückt werden sollte, darzustellen. Und das ist so großartig in dieser Sequenz dargestellt, dass ich es hochspannend fand, dass diese Sequenz jetzt quasi auf der Bühne bei den Academy Awards getanzt wurde und auch übertragen wurde. Das Dieser Inhalt, der ist jetzt vielleicht, der vermittelt sich jetzt nicht unbedingt in dieser Aufführung auf der Bühne, weil da fehlt natürlich der Kontext. Aber wenn man sich das so ein bisschen anguckt, wenn man sich den YouTube-Clip anguckt, das ist so 5-6 Minuten, da wird das schon deutlicher, und im gesamten Film hat Kontext, hat das natürlich eine ganz große Bedeutung. Und auch das finde ich eben spannend, weil auch das sind jetzt so Themen, ne, also da müssen wir auf jeden Fall hier auch, glaube ich, nochmal eine ganze Folge drüber machen. Denn diese Dekolonisation, die findet ja gerade auf allen Ebenen statt. Es geht ja jetzt nicht nur darum, ich sag mal, eine Okkupation aufzulösen oder geklaute Kunstgegenstände wieder in die Länder zurückzubringen, wo sie geklaut wurden, sondern es geht ja auch um eine mentale Dekolonisation und all diese Dinge. Und ich glaube, so ein kleiner Tropfen, wo ich dachte, ach guck mal, das ist jetzt auch in der Kultur angekommen. Und vielleicht, lese ich da jetzt ein bisschen zu viel rein, aber ich fand es einfach toll zu sehen.
Also die Oscar-Verleihung hat so einen ganz besonderen Spirit gehabt dieses Jahr, wollen wir mal so sagen.
Genau.
Ne? Und
wie gesagt, der Film, der Gewinnerfilm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal ein bisschen dazu. Also ein bisschen spoilern tun wir hier, glaube ich, schon. Also wer den Film noch gar nicht gesehen hat, würde ich jetzt vorschlagen, der guckt den mal erst und hört dann weiter. Aber ich glaube, viele haben ihn inzwischen gesehen, weil er lief ja jetzt schon monatelang im Kino und auf Blu-ray und Streamer kann man sich angucken. Also ich war, glaube ich, sehr, sehr spät. Also ich muss mal sagen, also wenn ich jetzt mal so das, was mich am meisten begeistert hat, also ich meine filmtechnisch sowieso, also die Schauspieler, die Inszenierung, der Einfallsreichtum, die Craziness, unglaublich. Also das ist wirklich was, wo ich sage, also auch jetzt, wir sind ja selbst Filmemacher, und was mich am meisten interessieren würde, ist gar nicht, wie habt ihr den Film gemacht sondern wie habt ihr den Film verkauft gekriegt? Wie habt ihr es geschafft, dass jemand euch, ich glaube 25 Millionen, was ja super billig ist, für diesen Film gibt? Weil ich hätte keine Idee gehabt, wie ich das hätte pitchen sollen, weil das ist ja so kompliziert und komplex und es kann man ja gar nicht pitchen. Also
ja.
Finde ich.
Ja, ja. Also ich glaube, die haben da einfach gute Leute dran gehabt. Sie haben, wie gesagt, sie haben mit Swiss Army Man haben sie eine gute Vorlage gehabt. Da hatten sie ja schon Daniel Radcliffe, also Harry Potter persönlich, in der Hauptrolle als furzenden Leichnam. Und ich glaube, da haben sie einfach schon super vorgelegt und konnten darauf jetzt bauen, glaube ich, ganz einfach. Und der Einfallsreichtum, ich habe mir jetzt erstmal, das ist ja immer das Schöne, wenn Oscar-Verleihungen sind, dann kann man sich ja immer die Drehbücher runterladen von den Oscar-nominierten Filmen, vor allen Dingen von denen, die halt fürs beste Drehbuch nominiert sind. So, und als Drehbuchautor bin ich natürlich interessiert, was steht da jetzt alles drin in dem Drehbuch, um wie viel von diesem, weil das, also es gibt kaum einen Film, der so vor Kreativität strotzt und Einfallsreichtum und so, es ist unglaublich und doch bei allem Durcheinander, Everything, Everywhere, All at Once, das hört sich jetzt nach einem riesen Chaos an, aber trotzdem, es schafft, dass man nicht den roten Faden verliert. Das ist, glaube ich, die Kunst.
Das ist eine Meisterleistung.
Also das ist eine Meisterleistung. Ich hatte mir den damals angesehen, dann habe ich ihn nochmal gesehen mit dem Kollegen Bender zusammen. Hennes war auch, ist auch ein super Fan, ist total begeistert. Thorsten Sträter hat da überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, und das ist auch, glaube ich, bei dem Film so ein bisschen, manche Leute fühlen sich halt einfach durch diese Schiere, dieses Volume an Eindrücken, die einem da kommen, schlichtweg überfordert.
Und da kommen wir gleich zum Punkt. Also, weil ich habe den hier zu Hause schön auf meiner Leinwand gesehen und hatte auch das Gefühl und wo ich mich sofort dran erinnert gefühlt habe, war natürlich an einen psychedelischen Trip. Weil, und zwar jetzt nicht wegen dieser Weirdness. Ich meine, das wird ja ganz oft von vielen Filmen gesagt. Oh, der war ganz psychedelisch, was weiß ich. Von 2001 angefangen bis hin zu, was weiß ich, alles. Matrix ist ja auch und so. Ich fand, das war gar nicht unbedingt das, warum ich das gesehen habe, sondern weil der Film tatsächlich, und ich habe jetzt echt ein bisschen versucht, Interviews mit den Kollegen Daniels mal zu finden. Und ich habe nichts gelesen von deren eigener psychedelischen Erfahrung. Die müssen aber eine gehabt haben oder mehrere gehabt haben.
Das denke
ich
auch.
Kann nicht sein, dass sie das gemacht haben. Also, und wenn nicht, wäre es auch hochspannend, weil meiner Ansicht nach ist das der Film, der einen therapeutischen psychedelischen Trip mit am besten dargestellt hat, wie ich das jemals irgendwo gesehen habe. Und zwar einmal angefangen von dem Ablauf, also von der Kurve, sag ich mal. Also der Film fängt ja ganz normal im Hier und Jetzt an, ne, bis es dann losgeht und die ersten Brüche in der Realität von der Hauptfigur auftauchen. Und dann wird er ja quasi mehr und mehr crazy und crazy. Und bis er dann wirklich in einem, und er wird vor allem immer kosmischer. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Und bis dann wirklich es um den gesamten Kosmos und um die alle Universen und überhaupt um alles geht. Und bis dann er wieder abflacht und vor allen Dingen, man hat auch das Gefühl, oh mein Gott, das wird furchtbar enden. Also der Kosmos wird wahrscheinlich implodieren. Es gibt keine Rettung mehr. Und dann machst du aber diesen Switch. Und dann passiert was ich auch eigentlich noch nicht oft gesehen habe, nämlich die Lösung findet auf verschiedenen Ebenen parallel statt, weil es natürlich darum geht, dass unsere Hauptfigur in verschiedenen Paralleluniversen existiert. Und auf der einen Seite gibt es quasi den, ich sage jetzt mal nicht den Kampf, aber schon auch, es gibt einen Kampf mit der Oberbösen, die ja die Tochter ist, die jetzt, und es geht jetzt quasi um das Ende der gesamten Schöpfung des Universums sozusagen, und parallel gibt es ein Gespräch zwischen der Mutter und ihrer Tochter. Und eigentlich geht es auf dieser Ebene um einen, ich sag mal, relativ simplen Mutter-Tochter-Konflikt. Ne? Und es gibt aber diese ganzen anderen Ebenen, und genauso fühlt es sich ja an in einem psychedelischen Trip, der wirklich auch, sagen wir mal, mit einer Intention ist, dass dieses Thema wird ja auf unzähligen Ebenen parallel durchgespielt. Und ich glaube, dadurch hat es ja auch diesen Impact für den Menschen, der den Trip erlebt, weil es eben nicht nur ein Gespräch mit einem Therapeuten ist, ich habe Probleme mit meiner Tochter, sondern man erlebt diese Probleme jetzt, die Michelle Yeoh mit ihrer Tochter hat, erlebt sie auf ganz, ganz vielen Ebenen und die bis ins Kosmische gehen und alles dazwischen. Dadurch kommt es zu dieser Auflösung. Und das fand ich total abgefahren. Und dann natürlich die Weirdness, die man auch erlebt, wo merkwürdigste Dinge passieren, wo man plötzlich in einer Welt ist, wo die Leute Hotdogs als Wurstfinger haben und so, dass oder einer einen Raccoon, Rakakui, nicht eine Ratte auf dem Kopf hat, die ihm beim Kochen hilft, sondern ein Raccoon. Und also das sind ja nur ein paar Beispiele. Oder wo es dann eine, die absolut beste Szene im ganzen Film, meiner Ansicht nach, wo zwei Steine sich mit Untertiteln unterhalten, nämlich die Mutter und die Tochter in einem Universum, in dem es gar kein Leben gibt, sondern nur Steine. Und man sieht nur zwei Steine, die sich unterhalten. Und es ist total der Heartbreaker. Ich habe fast geheult in dieser Szene. Und das ist echt crazy. Und also deswegen allein, und dass dieser Film jetzt so eine Resonanz hat, finde ich halt für, sagen wir mal, das kollektive Bewusstsein hochinteressant. Weil du musst ja auch als kollektives Bewusstsein oder als Gesellschaft überhaupt erstmal so weit sein, so einen Film überhaupt rezipieren zu können. Ne? Also der hat ja auch viel Geld eingespielt. Das war jetzt kein Superhit wie Avatar oder so, wobei Avatar ja auch wieder ein gutes Beispiel für, sag ich mal,
den psychedelischen Aspekt. Naja, aber im Verhältnis, aber war das schon, ist das ein Monster-Hit.
Ne? Ja. Also, und das finde ich halt total interessant. Das war mir so wichtig, das mal hier zu sagen, weil wir reden ja viel über diese Themen und wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, klar, wir haben jetzt ein bisschen was gespoilert, aber das tut dem Film ja überhaupt keinen Abbruch, selbst wenn man den Film, ne? Also gar nicht.
Nee, ich sag ja, vor allen Dingen, ich habe so das Gefühl, der verändert sich auch jedes Mal, wenn man ihn nochmal guckt, weil du natürlich jedes Mal, es ist praktisch wirklich wie so eine Busreise, und du machst diese Busreise von A nach B, machst du ein paar Mal, beim ersten Mal konzentrierst du dich wirklich nur auf das, was im Bus passiert, aber beim zweiten Mal guckst du schon mal links aus dem Fenster raus und beim dritten Mal guckst du rechts aus dem Fenster raus und es ist immer noch die gleiche Reise, aber sie fühlt sich jedes Mal anders an und das ist das Bemerkenswerte bei dem Film. Wie gesagt, auch hier muss man sagen, er ist nicht für jeden. Es wird Leute geben, die sind schlicht und ergreifend überfordert damit. Aber es ist trotzdem sehenswert und ich finde es auch ganz, ganz großartig, dass der jetzt so ein Triumph ist. Und ich finde das aber auch toll für diese, ist das die Produktionsfirma A24? Mhm. Weil die sind ja auch Garanten für immer abgefahrene Filme. Also die haben ja in letzter Zeit, ich kann jetzt aus dem Stegreif, aber ich weiß, dass ich jedes Mal gedacht habe, wenn ich irgend so einen Film hatte, der, wo ich so gedacht habe, oh, das war ein bisschen abgefahren. Und dann war das immer A24. Und da habe ich so gedacht, ja, es passt.
Ja, und also ich finde es halt auch schön, dass es ein Film ist, eben, hatte ich ja vorhin mal schon gesagt, mit einer sehr einfachen Botschaft. Und ich meine, auch da würde ich jetzt sagen, aus meinen Erfahrungen, ein runder Trip endet meiner Ansicht nach auch, also zumindest bei mir meist so, dass also die Botschaft, dass Liebe und Freundlichkeit und Kindness, dass das eigentlich, ich sag mal, der Sinn des Lebens ist, das ist auch hier wieder die Lösung. Also ich meine, es geht quasi darum, den Kosmos zu retten und es ist natürlich eine Allegorie auf Depression, auf Nihilismus, die Tochter, die einfach keine Hoffnung mehr hat, die als jemand, die alles gleichzeitig und immer erlebt, sagt, alles ist da, es macht alles keinen Sinn. Und dann eigentlich am Ende die Botschaft kommt, dann musst du ihm den Sinn halt einfach geben, dann sei doch wenigstens freundlich und nett. Und eigentlich, es gibt den Sinn in allem und das ist die Liebe. Und auch das, ich meine, ist jetzt vielleicht, ja, ist mein Ding, meine Sache. Ich glaube, also bei mir endet es auch normalerweise, wenn man durch dieses Tal der Hoffnungslosigkeit durch ist, ne, dann ist es am Ende so. Und das ist ein runder Trip, würde ich behaupten. Gibt es vielleicht Leute, die da jetzt widersprechen?
Ja, absolut, absolut. Also der hat ganz viele Ansätze, weil es geht natürlich auch um die Mutter, die eigentlich gar nicht mehr, die eigentlich total losgelöst ist von ihrer Familie. und gar nicht mehr so richtig. Also die Mutter muss den Laden schmeißen im wahrsten Sinne des Wortes und kriegt dabei überhaupt nicht mehr mit, was um sie rum passiert, was mit ihrer Tochter ist, was mit ihrem Mann ist, wie es um ihre Ehe bestellt ist und so. Wie gesagt, der Film, der hat so viele Stellen, wo du emotional andocken kannst. Das ist schon echt, ich freue mich wirklich darauf, das Drehbuch zu lesen. Ich bin sehr gespannt.
Es geht zum Beispiel auch um Selbstliebe, ne? Also ich habe ein Interview. Also weil es ist ja wirklich interessant, sie lebt ja in dem Universum, in dem sie scheinbar nichts erreicht hat. Also wir sehen ja die Hauptfigur auch in einem Universum zum Beispiel, wo sie, wie Michelle Yeoh, in echt auch Martial-Arts-Kinostar geworden ist. Fand ich ganz lustig. Oder weiß ich nicht, wo sie gut kochen kann. Also solche Sachen. Also als Köchin und so. Aber ja. Sie lebt ja in dem Universum, wo sie eigentlich nichts kann. Und ich habe in einem Interview mit den Daniels gelesen, das fand ich ziemlich gut. Hier, can we make her love the universe she's in? And the version of herself that she is by the end of this movie. Also sie hasst sich ja eigentlich, aber schaffen wir es. Und that became a fun challenge. Pick the worst Evelyn, but by the end she has to love who she is. Also das, wie das jetzt alles passiert, da guckt euch den Film an, aber das ist genau auch eine ganz tolle Botschaft. Ne? Dass
ja, absolut.
Du musst nicht Filmstar werden. Du musst nicht irgendwie berühmt sein, um was Tolles zu sein. Um dich selbst lieben zu können.
Ganz genau, ganz genau. Das ist so eine der vielen Botschaften, die so in dem Film einfach da sind. Ne? Und jeder kann sie aufpicken, jeder ne, kann da seinen eigenen Film zusammen basteln im Gehirn.
Generationstrauma ist ein großes Thema, kommt auch vor. Ne? Also
kommt auch
vor. Es ist wirklich alles. Und wie dieser Film das so alles zusammenfügt und dann eben natürlich, und das ist ja meiner Ansicht nach das Allerwichtigste für den Zuschauer, eine emotionale Resonanz produziert. Also man guckt sich den Film ja jetzt, wir reden ja jetzt ein bisschen analytisch drüber, aber im Prinzip das Wichtigste ist ja, dass das sehr emotional beim Zuschauer, zumindest bei mir, ankam. Ne? Ich gebe zu, am Anfang, die erste halbe Stunde, musste ich ein bisschen mich reindenken, weil natürlich der Film, der jetzt auch versucht, die Spielregeln dieser ganzen Multiversumsgeschichte darzubringen, und die sind schon ein bisschen sehr schräg, das kommt ja auch noch dazu, wie die Figuren die speziellen Fähigkeiten, die sie in anderen Universen haben, also zum Beispiel die Martial-Arts-Fähigkeiten, weil man sollte ja nicht vergessen, dass der Film super großartige Action-Sequenzen hat, ne? Also ganz großartige Martial-Arts-Sequenzen, dass man die ja nur bekommt, indem man irgendwie in diesem Universum was ganz Merkwürdiges macht, dann kann man die bekommen. Also ich hatte am Anfang, hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen, weil ich irgendwie mit dem Kopf sehr beschäftigt war zu verstehen, was passiert denn hier eigentlich? Dann reden die auch zum Teil Kantonesisch und dann wieder Englisch mit Untertiteln. Also das ist so, das muss man vielleicht vorweg sagen.
Also das würde ich sogar jedem empfehlen. Ich mache es wirklich, wirklich, wirklich nicht oft. Aber dem Film würde ich empfehlen, wenn man sich den auf Blu-ray oder auf DVD anguckt oder überhaupt bei irgendeinem Streamer, das auf Deutsch zu machen. Weil das wird sonst sehr, sehr unüberschaubar, weil das Englisch, was die Leute sprechen, ja auch nicht so astrein ist. Und dann wird es plötzlich, dann sprechen sie wieder Kantonesisch oder Chinesisch oder was auch immer. Und das wechselt unheimlich oft. Und da ich finde, da ist es wichtig, dass man den. Also ich finde, das ist kein Film, den man ums Verrecken auf Englisch gesehen haben muss.
Na, da würde ich ja widersprechen, das tue ich ja immer, wenn so ein Unsinn hier kolportiert wird. Aber nein, ist denn die deutsche Fassung so, dass die dann nicht Chinesisch, also Kantonesisch sprechen? Oder also sprechen die ganze Zeit
Deutsch? Doch,
das schon. Also der Wechsel findet schon statt.
Genau, ja. Der Wechsel findet schon statt. Aber dadurch, dass sie ja auch nicht so ein astreines Englisch sprechen, war es für mich tatsächlich teilweise schwierig, dem zu folgen, ganz einfach. Ne?
Ja.
Schlicht und ergreifend. Also von daher habe ich mir den dann auch nochmal auf Deutsch angeguckt und habe für mich entschieden, ja, in dem Fall.
Klar, nein,
da passiert so viel.
Da passiert wirklich viel, ne? Und das ist natürlich richtig. Ich kann den Film nur empfehlen. Wie gesagt, wir sind very late to the party. Ich denke mal, die meisten, die sich für Film und so interessieren, haben den Film ohnehin schon gesehen. Was? Du hast den Film natürlich schon gesehen.
Ich war nicht late to the party.
Nein, du warst nicht late to the party. Ich war. Nee. Aber wir jetzt in unserem Podcast haben ja noch nicht drüber gesprochen, was ja auch daran lag, dass wir ein paar Monate nicht Podcasts aufgenommen haben. Aber wir haben hier noch nicht drüber gesprochen und es gibt natürlich schon 1 Million Podcasts und Reviews und so weiter. Deswegen, aber ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, meine Gefühle zu teilen, was diesen Film betrifft.
Und genau, wie gesagt, genau. Also wir haben den Film auch damals, als wir den, Hennes und ich den gesehen haben, haben wir den im nächsten Podcast, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe das war, haben wir den groß gefeatured und haben auch sehr, sehr gutes Feedback zurückgekriegt. Also da waren Leute, die haben sich bedankt, dass wir diesen Tipp, das war also für viele Leute, war das, die hatten den auch nicht so auf dem Schirm gehabt, weißt du? So. Gerade auch, und das wirst du ja bestätigen, das Thema Multiverse ja auch so von dem Marvel-Film aufgegriffen wurde. Und jetzt ist natürlich die Frage, Hennes wird jetzt zum Beispiel fragen, ist das der bessere Multiverse-Film?
Auf jeden Fall. Das ist interessant, dass du das gerade sagst, weil ich bin ja an sich ein großer Marvel-Fan und fand tatsächlich auch den Spider-Man, also sowohl den animierten Into the Spider-Verse, wo es ja auch ganz viele Multiversen geht.
Der ist
großartig. Und auch den letzten Live-Action-Spider-Man, wo ja auch verschiedene Spider-Man vorkamen, auch gut.
Der war auch gut.
Aber ich war sowohl von Doctor Strange 2 als vor allen Dingen auch von Ant-Man 3 Quantumania kein großer Fan. Und meine große Sorge, und das ist interessant, dass Everything Everywhere All at Once genau das Thema ja aufgreift, ist, dass mein Gefühl ist, ja, wenn das Multiversum existiert, dann ist es ja, dann macht ja alles keinen Sinn, beziehungsweise hat ja eigentlich keine Bedeutung mehr, weil wenn jetzt ein Spider-Man stirbt, gibt es ja noch 1 Milliarde andere, weil es gibt ja 1 Milliarde andere Multiversen. Und das gerade Quantumania spielt damit ja extrem und wir wissen ja, das ist der Startschuss für die Phase 5, wo es jetzt ja filmelang über das Multiversum geben wird und wahrscheinlich kulminiert dann ja alles in Avengers gegen das Multiversum und so weiter. Ich werde mir das alles angucken. Ich werde auch meinen Spaß haben, aber ich bin sehr gespannt, wie Marvel mit dem Thema umgeht, denn genau das ist das große Problem beim Multiversum und genau darum geht es in Everything Everywhere All at Once. Was hat noch Bedeutung, wenn alles möglich ist? Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Marvel-Leute dieses, weil das ist natürlich sehr naheliegend, wenn man sich mit dem Multiversum beschäftigt, aber bisher habe ich davon noch nicht so was gesehen und bisher fand ich es eher genau ermüdend und bin gespannt, was da passiert. Werden wir sicher sehen.
Ja. Gut. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, der kommt jetzt wieder in den Kinos. Das ist ja meistens so bei Oscar-prämierten Filmen, dass die den dann nochmal in den Kinos zeigen. Muss man den unbedingt im Kino gesehen haben? Ja, ich würde schon sagen, ja. Doch. Also um diese ganze Bild.
Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ich habe hier
meterlang große Weile. Aber du hast auf einer relativ. Ja, genau. Ich war gestern in einem Kino drin, hat mir nochmal die Fablemans übrigens auch mal auf Deutsch angeguckt, auch einfach aus dem Grund heraus, weil ich wirklich sicher sein wollte, dass ich wirklich auch alles, jede Nuance verstanden habe und habe ich tatsächlich auch. Und das war auch in so einem Wohnzimmerkino. Also da ist deine Wand, Leinwand ist da größer als die ich da gestern hatte. Also von daher, ja.
Genau, aber so größer der Screen, umso besser bei Everything Everywhere All at Once.
Auf jeden Fall.
Einfach weil es passiert so viel auf der Leinwand. Das ist ja unglaublich.
Und es wird so viel für die Filmfans unter euch, es sind so viele Practical Effects. Also natürlich sind da digitale Effekte dabei, hundertprozentig. Aber die spürst du nicht. Und was man aber sehr spürt, ist so dieses ganze Handwerkliche, dass da wirklich noch mit ganz preiswerten Tricks und Kamerakniffen. Und die Jungs haben es einfach drauf, diese Daniels. Also man merkt, die kommen die sind halt mit einer ganz anderen Popkultur groß geworden und mit einer ganz anderen Ästhetik. Und das sind jetzt wirklich so die Enkel, würde ich sagen, von der Generation Spielberg und Co.
Du meinst von unserer Generation, du meinst, es könnten unsere Enkel sein, Gary.
Naja, also ich meine, wir haben, aber ich meine, guck mal, damals Spielberg und seine ganzen Kollegen, Scorsese, Francis Ford Coppola und so, die haben ja wirklich, das war ja eine Revolution und George Lucas natürlich nicht zu vergessen mit Star Wars und Der Weiße Hai und so diese ganzen Filme, mit denen wir aufgewachsen sind und die wir verehren. Wir jetzt so, ne, du und ich. Und aber davor, dieses ganze Hitchcocks und alle sowas, die wurden ja da abgelöst irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, und dann kam so die Welle, nachdem diese Leute dann auch erwachsen wurden, also Spielberg und Co. erwachsen wurden und dann auch ernstere Filme gemacht haben, dann kamen so Filmemacher hinterher, die davon inspiriert waren, nämlich die Coen-Brüder zum Beispiel. So, ne? Und diese ganzen Filmemacher in diesem Oeuvre und das sind jetzt die Enkel, das ist jetzt wieder die nächste Generation. Ne? Und das ist so Next Generation und alles hat trotzdem, hängt miteinander zusammen, alles ist irgendwie miteinander, ich meine, das muss für die
Everything, gestern, everywhere, all at once, wie du sagst.
Ich habe sie so beneidet, als sie da standen und eine Dankesrede gehabt haben und gemacht haben und denen klar wurde, dass sie wirklich jeder Einzelne, der da nominiert war, mit ihnen als beste Regie, ist ein Idol von denen. Also das musst du dir erstmal, ich glaube, ich wäre ohnmächtig geworden, wenn ich gegen Steven Spielberg gewonnen hätte. Und übrigens, nichtsdestotrotz möchte ich hier auch nochmal Werbung machen für The Fabelmans. Ein ganz kleiner, stiller Film und ein super, super persönlicher Film. Also wer sich dafür interessiert, wie aus Steven Spielberg der Filmemacher geworden ist, der er heute ist, dann sollte man sich The Fabelmans im Kino angucken. Michelle Williams ist großartig, Paul Dano als quasi Steven Spielbergs Vater und LaBelle mit Nachnamen, der Junge, der ihn spielt, der ein Sammy Fabelman spielt. Ganz, ganz großes Talent, ganz, ganz tolle Szenen gibt es da und selbst Seth Rogen ist großartig gecastet, eigentlich ein Comedy-Darsteller und Produzent und Drehbuchautor und sowas alles. Aber in der Rolle, die er da spielt, ist er wunderbar gecastet. Also auch The Fabelmans ist ein ganz, ganz toller Film. Auch wenn er bei den Oscar-Verleihungen jetzt leer ausgegangen ist.
Ja, ich würde vorschlagen, wir verlinken auch einfach zu euren beiden Sendungen von Sträter Bender-Streberg, wo ihr sowohl über die Fabelmans als auch über Everything Everywhere All at Once gesprochen habt, weil dann können die interessierten Hörer sich, sagen wir mal, die etwas purere, cineastische Perspektive auf beide Filme nochmal anhören, weil wir reden ja jetzt, wenn wir über Filme reden, versuchen wir ja immer so ein bisschen den Om-Aspekt nach vorne zu holen. Ja. Und ich habe ja die Fabelmans, muss ich meiner Schande gestehen, noch immer nicht gesehen. Ich weiß, Gary, du...
Ja, das ist tatsächlich...
Ich weiß. Ich tue das
auch. Das kriege ich auch nicht
gebacken. Ja, das hat technische Gründe, weil ich kriege Apple-Sachen nicht auf die Leinwand und ich will den so ungern auf dem Laptop gucken.
Ah, ja. Also
deswegen,
dann bist du
entschuldigt. Bin ich entschuldigt. Ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir machen mal für heute Schluss, weil wir sind jetzt, glaube ich, doch schon wieder bei unseren anderthalb Stunden bald angekommen und wir wollten ja gar nicht mehr so lange machen und wer noch zuhört, dem danken wir. In zwei Wochen, am 31. März ist es, glaube ich, dann gibt es die erste Episode eben mit Esther Gebhardt, die für heute eigentlich geplant war. Lohnt sich sehr. Könnt ihr euch drauf freuen, wird wirklich sehr spannend, sehr interessant, gerade eben auch für uns alle hier und gerade nach meiner persönlichen Erfahrung, über die wir ja im letzten Podcast auch gesprochen haben. Also freut euch da drauf. In der Zwischenzeit könnt ihr uns wie immer bei iTunes oder auf der Facebook-Seite eine positive Review hinterlassen. Ihr könnt uns Fragen stellen, Lob, Kritik, Feedback geben, auch auf unserer Website, bei Instagram, per E-Mail. Es gibt ja viele Kanäle, uns zu erreichen. Wir freuen uns, wenn ihr euch vielleicht auch bei Patreon anmeldet und uns ein bisschen unterstützt. Ist ja nicht teuer, so ein Podcast, aber ein bisschen Kohle kostet ja dann doch mit dem ganzen Hosting und technischem Equipment. Also das wäre super. Wir haben wieder eine neue Patreonin, die Silvia, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch mehr aufgeschrieben habe, hoffentlich. Ja, die kam heute rein. Also vielen Dank dafür. Und ansonsten, ja, Links wie immer in den Shownotes und wir enden wieder mit Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste und
tschüss.